Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Anschlag auf eine Synagoge und der Tod zweier Menschen vergangene Woche hat die Stadt Halle an der Saale tief erschüttert. Der mutmaßliche Täter ist in Gewahrsam, seine antisemitischen und rassistischen Motive mittlerweile weitgehend erfasst. Doch für die Stadt selbst ist eine Art Normalität noch kaum wieder vorstellbar, wie unser Landeskorrespondent vor Ort beobachtet hat. Wir schildern gleich seine Eindrücke. Wir berichten heute auch darüber, wie Volksbegehren in Berlin nur langsam vorankommen und verantwortlich gemacht wird dafür die regierende SPD, sogar vom eigenen Koalitionspartner. Und Nordrhein-Westfalen will Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal von Lüchte ziehen. Ein Teil davon sollen Spürhunde für Datenträger sein. Vor genau einer Woche war Yom Kippur, also der höchste jüdische Feiertag im Jahr. An diesem Tag versuchte ein Mann, ein Rechtsextremist, in Halle an der Saale möglichst viele Menschen zu töten, aus antisemitischen Motiven heraus. Zwei Menschen wurden an diesem 9. Oktober erschossen. Die Tat hat in ganz Deutschland und weit darüber hinaus Entsetzen ausgelöst, besonders aber natürlich in der Stadt selbst. Und dort hat unser Landeskorrespondent Christoph Richter mit einigen Menschen gesprochen.
Eine Woche nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag sind in Halle alle Geschäfte geöffnet. Der Verkehr läuft so wie immer, alles ist wieder normal. Aber das ist nur ein äußerlicher Eindruck. Mehr als deutlich wird das auf dem Hallenser Marktplatz. Dort befindet sich in der Mitte des Platzes zum Gedenken an die Opfer des Anschlags ein Blumenmeer. Es brennen hunderte von Kerzen. Immer wieder kommen Menschen vorbei, halten inne, sind in sich gesunken. Manche weinen.
Ja, seit Mittwoch, seit uns die Nachricht erreicht hatte, mittags, sind wir immer noch irgendwie unter Schock. Auf der anderen Seite ist es unheimlich bewegend für mich zu sehen, wie die Hallenser darauf reagiert haben. In ihrer Solidarität mit der jüdischen Gemeinde. Das ist mir doch alles sehr nahe.
Der rechtsextremistische Terroranschlag, er hat in der Stadt, in der Bürgerschaft eine tiefklaffende Wunde hinterlassen. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit. Immer wieder heißt es, was wäre passiert, wenn die Tür der Synagoge nicht gehalten hätte? Was wäre passiert, wenn der Täter, wie er es plante, in das jüdische Gotteshaus eingedrungen wäre, in der zu dem Zeitpunkt etwa 50 Gläubige waren? Unvorstellbar, sagt Ulrike Harnisch. Die Musikwissenschaftlerin wohnt im Hallenser Paulusviertel, also in direkter Nachbarschaft zur Synagoge.
Nee, das Leben geht nicht normal weiter. Also ich bin sehr bestürzt und finde es sehr entsetzlich. Und die Gedanken müssen sich aber erstmal noch ordnen.
Die Einschusslöcher an der Synagoge in der Hallenser Humboldtstraße sind immer noch zu sehen. Auch der Blutfleck auf dem Bürgersteig. Die Stelle, an der die 40-jährige Jana S., das erste Todesopfer, rücklings erschossen wurde. Davor liegen Blumen, an einem Zaun hängt eine Fahne mit dem Davidstern. Auch 7 Tage nach dem Terroranschlag kommen fortwährend Menschen hierher, legen Blumen ab oder zünden eine Kerze an. Ganze Schulklassen machen Stopp. Ähnlich sieht es beim nahegelegenen Dönerimbiss aus, wo der 20-jährige Fußballfan Kevin ums Leben kam. Man brauche keine Kerzen, keine Mahnwachen, sagt der in Tel Aviv geborene Historiker und Publizist Michael Wolfsohn gegenüber dem MDR. Sein Plädoyer versucht, eine andere Gesellschaftspolitik, eine andere Sicherheitspolitik zu gestalten. Denn für Kritik sorgt weiterhin der Polizeieinsatz. Laut einem Minutenprotokoll der Hallenser Polizei hatte keiner der alarmierten Streifenwagen fast 60 Minuten lang keinen Sichtkontakt zu dem Täter, obwohl er am Hals angeschossen war, das Fluchtauto einen platten Reifen hatte. Von einer Polizeipanne könne jedoch keine Rede sein, unterstreichen der parteilose Hallenser Oberbürgermeister Bernd Wiegand sowie Sachsen-Anhalts CDU-Innenminister Holger Stahlknecht. Es sei unzutreffend, so Stahlknecht weiter, dass die Polizei den Bitten der jüdischen Gemeinde nach Schutzmaßnahmen nicht nachgekommen sei.
Ich habe vorgelegte Unterlagen der Polizei. Da stellt es sich anders dar. Und wir haben aktuelle Berichte, die wir aber im Einzelnen hier nicht vortragen möchten, um die weiteren Gespräche nicht zu belasten.
Es sei irritierend, dass Stahlknecht zu der Bewertung gelange, den Sicherheitsbehörden seien im Zusammenhang mit dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle keine Vorwürfe zu machen, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Sonntag in Berlin. Ähnlich wiederholte es Max Priworotzki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, am Montagabend am Rande eines Gedenkgottesdienstes für die Opfer des Terroranschlags. Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht wolle sich jetzt so schnell wie möglich mit der jüdischen Gemeinde treffen, um sich über die unterschiedlichen Einschätzungen auszutauschen, wie es heißt. Als erste Konsequenz nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag will man in Halle neben politischen Maßnahmen die Bildungsarbeit im Kampf gegen den Antisemitismus verstärken. Als erstes soll daher eine Dauerausstellung über das jüdische Leben in der Stadt eingerichtet werden, berichtet der Hallenser Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Aber klar sei auch, ergänzt der parteilose Kommunalpolitiker noch, die Tat habe in der Stadt eine tiefe Wunde hinterlassen, die sich so schnell nicht heilen lasse.
Eine Woche nach dem Anschlag in Halle waren das Eindrücke von vor Ort von Christoph Richter. Juristisch ist der Fall von Lüchte, bei dem es um hundertfachen Missbrauch von Kindern ging, abgeschlossen. Doch die Aufarbeitung insgesamt geht zum Beispiel auf politischer Ebene noch eine Weile weiter. Im nordrhein-westfälischen Landtag soll ein Untersuchungsausschuss herausarbeiten, warum dieser Fall über Jahre unentdeckt bleiben konnte. Und die Landesregierung hat praktische Maßnahmen angekündigt, mit denen so etwas in Zukunft möglichst vermieden werden soll. Eine davon ist die Ausbildung von Spürhunden, die Datenträger erschnüffeln können. Der Hintergrund ist, dass in diesem Fall solche Spezialhunde aus Sachsen geliehen wichtige Beweismittel im Fall von Lüchte gefunden hatten. Moritz Küpper berichtet darüber.
Ali Baba wetzt los, springt auf ein Sofa, schnüffelt an einer Theke, an einem Stuhl, wirft einen Blumentopf um und findet schließlich in einer Sofaritze ein Mini-Handy.
Hier war ein Mini-Handy versteckt.
Der holländische Schäferhund-Mischling, den seine Hundeführerin Christina Guse wegen seines zotteligen Fells meist Flauschi ruft, lässt sich von den dutzenden Fotoapparaten, Fernsehkameras und Mikrofonen auf der Empore nicht stören. Er ist beim Vorstellungstermin in einer Übungswohnung im Polizeiausbildungszentrum in Neuss voll in seinem Element.
Sie sehen, dass der Hund sehr eng geführt werden muss.
Kommentiert Carsten Pitzer, Leiter des Projekts. Festnetztelefone lässt Ali Baba links liegen, genauso wie Fernbedienungen. Doch sobald er ein Smartphone oder einen Datenspeicher erschnüffelt hat, bleibt er wie eingefroren stehen. Erst wenn seine Hundeführerin mit einem kleinen Tacker-Klick macht, traut er wieder auf. Denn jetzt folgt die Belohnung. Spielen mit der Beißwurst. Andere Hunde wollen lieber Leckerlis. Datenspeicher Spürhunde, so lautet der offizielle Titel, den die Hunde nun führen dürfen. Ali Baba, Jupp, Odin, Theo und Herr Rossi sind die ersten 5 Spezialisten der nordrhein-westfälischen Polizei, die Smartphones, USB-Sticks und andere Speichermedien finden. Auch bundesweit gehören sie zu den ersten Polizeihunden mit dieser Sonderqualifikation. Ausgebildete Spürhunde waren sie alle, konnten Rauschgift, Sprengstoff, Brandmittel, Personen, Leichen oder Banknoten erschnüffeln. Doch in den letzten 20 Tagen bekamen die Tiere eine weitere Ausbildung.
Zunächst wurden die ganzen diversen Datenträger da aufkonditioniert. Und dann ging es vor allem darum, Der Hund musste lernen, die Dinge zu suchen und anzuzeigen. Und man selber als Hundeführer musste dann auch entsprechend lernen, den Hund zu lesen und entsprechend zu führen.
Sagt Ali Babas Hundeführerin Christina Guse. Zusammen mit ihrem Hund steht sie nun draußen, auf der Wiese. Das Tier muss sich etwas beruhigen nach dem Einsatz. Was genau die Hunde bei den Datenträgern erschnüffeln, sei Betriebsgeheimnis, heißt es. Aber, so Guse?
Es war ein ganz anderer Anspruch an die Hunde als auch an die Hundeführer, weil man einfach viel weniger Duftfeld hat. Wir als Menschen riechen ja schon, wenn da Marihuana liegt oder Haschig, das hat ja so einen ganz starken eigenen Geruch, den selbst wir als Mensch wahrnehmen. Und man kann sich vorstellen, dass so eine SIM-Karte oder ein USB-Stick in Sicherheit nicht so doll riecht. Und das war schon ein hoher Anspruch an die Hunde und auch an uns Hundeführer in der Führarbeit.
Ali Baba hat für heute Feierabend ein Foto noch mit dem Minister Herbert Reul. NRWs Innenminister von der CDU erinnert noch einmal daran, dass es die Ermittlungsarbeiten im Fall des Kindesmissbrauchs von Lüchte waren, die zu diesem Projekt geführt haben.
Na, wir hatten alles leer gemacht, es war alles leer, es war nichts mehr zu sehen. Und trotzdem hat dann die Polizei gesagt, das war eine kluge Entscheidung, wir holen jetzt noch mal Hunde, die wir nicht haben, aber die andere haben und lassen noch mal nachschnüffeln und haben ja dann auch noch Disketten gefunden.
Der aus dem sächsischen Justizdienst ausgeliehene Datenspeicherspürhund Artus hatte damals in einer Sesselritze tatsächlich noch Beweismittel erschnüffelt. Ein Aha-Erlebnis auch für den Minister.
Die Wahrheit ist, dass die Polizei in Situationen kommt, wo sie auch manches optisch nicht wahrnehmen kann und dann froh ist, wenn der Hund einfach in der Lage ist, mit der Zusatzqualifikation, die er hat, noch etwas zu erschnüffeln, was der Mensch nicht mehr sieht. Und die müssen wir uns als großes Bundesland nicht irgendwo leihen, die können wir auch selber ausbilden.
Und die ab nun eingesetzt werden können.
Und darüber hat für uns Moritz Küpper, unser NRW-Landeskorrespondent, berichtet. Das Bundesland Berlin ist bekannt unter anderem für seine steigenden Mieten und dafür, dass dort in diesem Jahr radikale Maßnahmen diskutiert werden, um dieses Problem zumindest abzumildern. Der sogenannte Mietendeckel gehört dazu. Der war in dieser Woche wieder ein Thema im Senat in Berlin. Und um einen anderen Aspekt herum ist es dagegen ruhiger geworden, und zwar um die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Viele Berliner unterstützen dieses Volksbegehren, das kommt aber politisch seit Monaten kaum voran, wofür die SPD, also die Partei, die den Ministerpräsident bzw. den regierenden Bürgermeister in Berlin stellt, verantwortlich gemacht. Und verantwortlich gemacht wird die Partei vom eigenen Koalitionspartner, unter anderem von den Grünen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Wenn ich sage Enteignung, sagt ihr jetzt Enteignung! Yes! Enteignung! Yes!
Die Initiative Deutsche Wohnen enteignen genießt breite Unterstützung in der Berliner Bevölkerung, nicht nur bei ein paar Demonstranten. Im Juni übergaben die Aktivisten der Berliner Innenverwaltung 77.000 Unterschriften. Erster Schritt hin zu einem Volksentscheid. Ihr Ziel: die Enteignung großer privater Immobilienkonzerne. Aber bis die Berliner über den Vorschlag abstimmen können, wird es noch lange dauern. Sehr lange. Das weiß auch Susanna Raab, Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen enteignen.
Wir warten jetzt schon seit 3 Monaten auf die rechtliche Prüfung unseres Volksbegehrens. Das ist keine Ausnahme mit unserem Volksentscheid. Der Senat hat gerade in den letzten Jahren diese Phase oft benutzt, um Volksbegehren in die Länge zu ziehen und auch diese Initiativen mürbe zu machen.
Stimmt das? Warum dauert das so lange? Will der Senat Bürgerinitiativen mürbe machen, die für Volksentscheide kämpfen? Wie hält es der Berliner Senat mit der Bürgerbeteiligung? Fragen wir also Martin Palgen, den Sprecher des Berliner Innensenators Andreas Geisel, SPD.
Prozesse zu Volksentscheiden ziehen sich nicht jahrelang. Die rechtliche Prüfung von Volksbegehren ist sehr komplex. Die Prüfung muss mit höchster Genauigkeit und rechtlicher Verlässlichkeit erfolgen, da damit stets unmittelbare Folgen für die Berlinerinnen und Berliner verbunden sind.
Das Verfahren für Volksbegehren wird im sogenannten Abstimmungsgesetz geregelt. Damit Bürgerinitiativen und Vereine ihre Volksbegehren schneller vorantreiben können, müssten in diesem Landesgesetz an zwei Punkten Fristen vorgeschrieben werden. Bei der Kostenschätzung und dann bei der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung. Auf das Ergebnis dieser Prüfung wartet gerade die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ähnlich langsam geht es auch beim Volksbegehren Berlin werbefrei. Der Innensenator ist seit 15 Monaten mit der Zulässigkeitsprüfung beschäftigt. Mitten in Nordneukölln, in der kopfsteingepflasterten Friedelstraße, liegt das Wahlkreisbüro von Susanna Kahlefeld. Sie ist Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und Sprecherin für Partizipation und Beteiligung. Kahlefeld pocht auf Erleichterungen für Volksentscheide. Das Abstimmungsgesetz müsse novelliert werden. Darauf habe sich die rot-rot-grüne Regierung in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Sie fordert knappe Fristen für die Verwaltung, einen Monat für die Kostenschätzung und zwei Monate für die Zulässigkeitsprüfung.
Wir wollen da eine Frist von 4 Wochen. Das gehört in dieses Paket von Erleichterungen von Volksentscheiden. Und das hängt und hängt und hängt und wird eben verdielt gegen Sachen, die damit nichts zu tun haben und auch nicht im Koalitionsvertrag stehen. Da lässt uns die SPD bisher hängen. Die haben ein Paket geschnürt mit Forderungen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, eine Verschärfung von Polizeigesetzen, und haben die Erleichterung von Volksentscheiden daran geknüpft, dass wir da zustimmen.
Ein politischer Deal innerhalb der Koalition ist also der Grund, warum der Senat die Änderungen für Volksentscheide bis heute nicht verabschiedet hat. Am Streit um ein verschärftes Polizeigesetz scheitert die Bürgerbeteiligung. Kahlefeld redet Tachles. Oliver Wiedmann vom außerparlamentarischen Verein Mehr Demokratie formuliert es vorsichtiger.
Ich glaube aber auch, dass es damit zu tun hat, dass manchmal direkte Demokratie noch nicht ernst genug genommen wird. Würde man in der Verwaltung ein Volksbegehren, was eingereicht wird, gleich sofort prüfen, würde das wahrscheinlich auch schneller gehen. Die SPD muss sich da, glaube ich, noch einen kleinen Ruck geben.
Wir fordern die Überführung des Wohnungsbestandes in eine Anstalt öffentlichen Rechts, die von uns MieterInnen kontrolliert wird.
In der Debatte um die Enteignung großer Immobilienkonzerne, einem der zentralen Streitthemen dieses Jahres, müssen sich die Berliner weiter in Geduld üben. Der Senat prüft und prüft. Susanna Raab, Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, bleibt nichts anderes übrig, als zu warten.
Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr schon zu einer Abstimmung kommen, aber es kann auch sein, dass sich das noch bis 2021 ziehen wird.
Ein Beitrag aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Deutschland heute geht an dieser Stelle gleich zu Ende. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere persönliche Themenreihe, persönliche Rückblicke auf den Mauerfall, zusammengetragen und erzählt von unseren Landeskorrespondenten, mehrmals pro Woche zu hören hier bei Deutschland heute. Und Sie können die Beiträge auch nachhören unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Und bei uns geht es gleich weiter mit den Nachrichten, und dann um 3:05 übernimmt die Kollegin Kate Malaike mit Campus und Karriere, und am Mikrofon verabschiedet sich Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.